Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind bei dieser Gesprächsreihe. Ich heiße Michael Scheier und ich bin heute stellvertretend da für Ihre Neugierde, um Fragen zu stellen, um meinen Hauptredner sprechen zu lassen. Das ist der Adrian Kutter, ein jahrzehntelanger und sehr bekannter Kinomacher. Und jeder, der mit dem Kino in Deutschland zu tun hat, kennt seinen Namen. Wer ihn noch nicht kennt, der wird ihn heute kennenlernen. Adrian, schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch, lieber Michael.
Super, okay. Du bist 1943 geboren. So weit reichen wir zurück. Meine allererste Frage, erinnerst du dich noch an deinen allerersten Kinofilm, den du gesehen hast?
Ja, selbstverständlich. Nicht ganz selbstverständlich. Das wäre ja auch nicht möglich gewesen, zumal der Film auch satte 3 Stunden lang war und noch ist. Das ist ein berühmter Klassiker. Und ich habe davon halt Bilder gesehen. Und da war ich circa 4 Jahre alt.
Also mit 4 hast du dann aber du hast
erste Filmbilder.
Die Filmbilder
im Kino, okay. Ne? Auf einer Leinwand, aber heimlich natürlich. Ne?
3 Stunden. Jetzt muss ich mal raten, war das vom Winde verweht vielleicht?
Nein.
Was war das denn?
Les Enfants du Paradis. Kinder des Olymp von Marcel Carnet.
Okay. Das heißt, du hast Filmbilder gesehen, du hast man das
im Kino auf der Leinwand gesehen, aber natürlich nicht im Kino sitzend, sondern heimlich im Projektionsraum oder man sagt auch im Schwaben Vorführraum.
Ja, ja.
Mit Hilfe des Vorführers, der mir eine Kiste hingestellt hat und da konnte ich durch die Guckfenster. Klar, die Vorführer müssen ja auch in den Kinosaal reinschauen können, zur Kontrolle des Bildes Schärfe einstellen und so fort. Ja, und da konnte ich, dann durfte ich schauen. Ja.
Das war also 1947.
Richtig.
Und wieso war das heimlich? Durftest du da noch nicht ins Kino rein?
Ja, oder? Selbstverständlich nicht. Also, aber jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen.
Ja,
wieso überhaupt im Kino? Ne?
Ja.
Und warum 1947 und mit 4? Und warum ausgerechnet dieser Film?
Ja.
Also geboren bin ich, sage ich vielleicht etwas, was manche Biberacher, wo ich ja dann immer noch lebe, in Entsetzen bringen wird. Ich bin gar nicht in Biberach geboren. Ja.
Je.
Sondern in Tegernsee. Am Tegernsee.
Am schönen Tegernsee.
Ja, aber nur per Zufall.
Mhm.
Meine Eltern wohnten damals in München.
Mhm.
Mein Vater, der von Beruf Kameramann, Filmregisseur und Drehbuchautor war, arbeitete in den Bavaria Filmstudios in München, Gassi-Gasteig. Und wir wohnten im Vorort von München in Harlaching. Und zu der Zeit, als meine Mutter schwanger war, ja, waren schon die großen Bombenangriffe auf München, ja, im Frühjahr 43. Und mein Vater war das dann irgendwo zu ungeheuerlich. Es ging tatsächlich jeden Tag unter Umständen 1-2 Mal in den Bombenkeller,
ja,
zur Sicherheit. Und dann so sagt er, also zur Entbindung bringe ich meine Frau, also meine Mutter, außerhalb Münchens. Und da war relativ noch in erreichbarer Nähe das Krankenhaus in Tegernsee. So kam ich nicht in München zur Welt, wie mein Bruder, der 6 Jahre älter war, sondern im Krankenhaus von Tegernsee. Ne? Aber dann ging es natürlich nach der Geburt wieder nach München zurück. Und siehe da, ich wurde geboren am 21. Februar 1943 und bereits im Spätherbst sind wir abgebrannt. Ne? Unsere Wohnung in dem Haus in München-Harlaching, ja, beim Angriff. Und dann musste natürlich mein Vater eine neue Bleibe für uns finden. Er selber hat noch weiter arbeiten müssen in München. Das ist eine andere Geschichte, kann ich gerne erzählen. Und so wurde meine Mutter, mein Bruder und ich zum Schwiegervater meines Vaters, also zum Vater meiner Mutter, nach Biberach gebracht. Mein Großvater, mütterlichseits, lebte dort seit 1912, eigentlich stammt aus Schwäbisch Gmünd, er aber das erste Kino in Biberach, 1912, er war einer der Pioniere in Deutschland, die Sachen Kino eröffnet. Ne? Und mittlerweile gab es dieses Kino von 1912 nicht mehr, denn er hatte dann 1941 ein wesentlich größeres mit 600 Plätzen, dort wo es heute noch steht, gebaut. Und in diesem Kino gab es auch zwei Wohnungen, ja, und dort lebte auch mein Großvater. Und dort wurden wir dann notaufgenommen, nachdem wir in München abgebrannt waren. Und so bin ich im Kino in Biberach aufgewachsen, im Kino meines Großvaters. Und in der Wohnung, in der wir untergekommen waren, in dem Haus, war eine Wand grenzend an den Projektionsraum des Kinos. Großes Kino mit 650 Plätzen, hieß schlicht und einfach Filmtheater. Und 1945 wurden wir französisch besetzt, nach Ende des Krieges, ja, Besatzungszone. Frankreichs. Wir haben sogar einen französischen Gouverneur und eine riesige Garnison Franzosen. Die hatten das Kino beschlagnahmt und dort fanden dann an 4 Tagen in der Woche immer Vorstellungen für die französische Garnison statt. Und an 3 Tagen gab es noch Filme für die deutsche Bevölkerung. So.
Und aber natürlich ausgewählte.
Das war wie in anderen Sektoren auch, ne? Also das Erstaunliche war, also die Alliierten, vor allem waren es die Russen und die Franzosen, die haben sofort gemerkt, wir müssen kulturell was tun für die Bevölkerung, die ja wirklich so dezimiert war. Die meisten Männer sind gefallen an der Front und wir müssen was für diese Familien, die in katastrophalen Zustand. Die Großstädte waren Ruinen. Selbst Mittel- und Kleinstädte waren zum Teil bombardiert. Wir müssen was für die tun, sonst gibt's Aufstände. Und deswegen ist bereits 2-3 Monate nach Besetzung Deutschlands in der französischen wie auch in der russischen Besatzungszone sind die Kinos wieder freigegeben worden. Aber die Filme, die dabei gezeigt wurden, wurden natürlich dann erst sorgfältig ausgewählt. Man hörte natürlich von der Wohnung, weil sie grenzte an diesen Projektionsraum, dann die Geräusche des Projektors.
Ja.
Und dann natürlich, in jedem Projektionsraum gibt es einen sogenannten Kontrolllautsprecher, dass der Vorführer auch hörte, ob der Ton stimmte und so fort. Und das hörte ich durch die Wand. Und das war mein Schlafzimmer war ja direkt dahinter und das war natürlich für mich unglaublich spannend. Was geht da? Und nun ging tatsächlich der Zugang zu diesem Projektionsraum nicht über das Kino, sondern von außen zuerst eine kleine Treppe und dann ging es eine hölzerne Hühnerleiter, sagte ich immer, nach oben in den Projektionsraum, der natürlich höher war, mit der Schrägprojektion auf die Bildwand. Riesiges Bild, genau, 56 Plätze. So, und da bin ich dann halt mal hochgeschlichen, ja. Und meine Mutter, die hat mir das streng verboten, du darfst da nie rein, ja. Wenn die Franzosen dich erwischen, dann wird das ganz schlimme Konsequenzen haben, ja. Also, ich bin tatsächlich dann halt mal hoch und es lief gerade ein Film. Und es gab nicht nur den alten Vorführer, sondern auch einen sogenannten Lehrling, heute heißt Auszubildender. Der hieß Hubert, ein ganz lieber, netter Kerl und der mochte mich, ne, und freute sich, wenn ich kam. Sie war natürlich tödlich langweilig, so ein Vorführer da unter zu hocken, stundenlang, tagelang. Und da hat er gesagt, komm, ich lass dich gucken. Er hat mir eine Kiste hingestellt vor eins der Projektionsöffnungen, mit Glas natürlich verschlossen, ja, und auch den Ton konnten wir ja hören über den Kontrolllautsprecher. Und da konnte ich dann durchschauen, ja. Und sah meine ersten Filmbilder live vor mir. Ne? Und vor allem war ich beeindruckt, da tanzten auf einem Platz Menschen mit weißen Gewändern, ja, bewegten sich mit Clownsmasken auch. Und dann saß eine Frau in einem Bottich, Wasser gefüllt, ne? Und der Bottich drehte sich oder die Kamera drehte sich um den Bottich herum, eine wunderschöne Frau, ne? Also Bilder, die sind mir nie mehr aus dem Kopf gegangen, ja. Und an der Sprache hörte ich natürlich, ne? Das war kein deutscher Film, sondern eine ganz merkwürdige Sprache, ne? Und dabei hörte ich aber, dass mein Vorführfreund permanent vor sich hin schimpfte, ne? Und später konnte sich das Ganze dann mal aufklären, was das für ein Film war. Zum einen, warum mein Vorführfreund sich so immer erregte über den Film. Ja. Also das Geheimnis war, es war eine Vorstellung tatsächlich für die französischen Truppen. Und der Film hieß Kinder des Olymp, Les Enfants du Paradis. Und den zeigte ich ja später dann, es war ein Klassiker, im Filmkunstbereich in meinem Programm Filmkunstkino permanent, ne? Und da konnte ich dann diese Bilder wieder sehen, ja, die ich damals als Vierjähriger gesehen habe.
Also du hast den Film schon noch mal in voller Länge und
ich habe den dutzende Mal über Jahre hinweg immer wieder gezeigt, ja, ne, mein Publikum. Ist ja logisch, ne, klar. Ja, nicht nur, weil ich damit meine eigene Kindheit nun damit krönen wollte, ja, sondern ich wollte diesen Film einfach den Menschen zeigen. Ja, das war ja dann auch später meine Form von Kino machen. Ja, ja. Kino ist mehr als Film zeigen. Ja, ja. Kino machen bedeutet für mich Film, das Medium Film, Menschen zu vermitteln auf unterschiedlichste Weise. Nicht, ja, lehrhaft kann es auch sein, aber nicht belehren, ja, sondern lehrhaft und dann informativ und dann natürlich über die unglaublichsten Themen und Genres hinweg zu vermitteln, was eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, sodass also Menschen, die das annehmen, doch sehr viel davon für ihr Leben mitnehmen können. Ja, das war immer meine Aufgabe als Kinomacher und Filmförderer. Gut, aber jetzt zurück noch, das war das Schöne mit der Sprache, ne? Warum mein Vorführer, ja, Freund so geschimpft hat. Ne? Also, das habe ich auch dann später erst halt dann mitgekriegt. Die Franzosen hatten andere Spulengrößen. Ja? Also es war noch die Zeit, wo die Filme in 5 oder 6 Rollen für die Kinos eingeliefert wurden in Deutschland. Ja. Und zwar waren das 600 Meter Rollen. Ja.
Ja.
Mit nicht exakt 600 Meter Film, sondern halt mehr oder weniger. Und so waren es dann halt bei einem Film, der normal lang war, etwa 5 bis 6 Rollen. Ja. Aber die Franzosen hatten ein anderes Format, nämlich 300 Meter. Und so war ein Film, der bei uns 6 Rollen hatte, bei den Franzosen 12 Rollen. Und Kinder des Olymp mit 3 Stunden Länge, das waren mindestens 30 bis 40 Rollen. Das war in Büchsen, in Blechbüchsen. Und damit man die transportieren konnte, die deutschen Filme, das waren 6 Rollen in Blechbüchsen oder in Kartons in einem großen Umkarton.
Ja.
Und die Franzosen hatten Jutesäcke. Ne? Und der Sack, der war über mannsgroß, mit lauter kleinen Rollen, ja. Und die musste erstmal der Vorführer dann diese Bühnenleitertreppe in den Vorführraum auch transportieren und aber projiziert wurde ja mit 2 Projektionen mit Überblendung, ja, 35 Millimeter, ne? So bei 6 Minuten oder 7 Minuten Länge pro Rolle, ne, ist er kaum mit Einspannen und Zurückspulen, ja, fertig geworden, da kam schon die nächste Maschine zum Überblenden. Das war ein Gerenne in dem Vorführraum mit diesen kurzen Rollen, ja, und das alles passierte und dann, ja, muss noch den, es war ja die Projektion mit Kohlestäben, ja, musste dann auch noch stimmen, ja, also der war nur am Fluchen und am Arbeiten wegen diesen kurzen Rollen der Franzosen.
Aber hat alles geklappt.
Ja, es hat natürlich geklappt, das muss, klar, selbstverständlich, aber es war eine unglaubliche Arbeit gegenüber. Erstens mal einem normal langen Film, dann da einem mit der normalen Rollenlänge, ne, ja, wie es die Amerikaner hatten oder die Deutschen, ja, aber die Franzosen mit, na gut,
okay. Der hat arbeiten müssen, ja, okay. Ja,
also das sind dann die Erinnerungen, die sich dann irgendwo dann, als ich dann halt später selber Kino machte, dann alles nachvollziehen konnte, reizvoll irgendwo, genau.
Seid ihr in dem Kino wohnen geblieben? Du bist ja dann irgendwann mit 6 wahrscheinlich auf die Schule gekommen oder geblieben?
Mit 7. Dadurch, dass wir durch mein Alter, ja, bin ich reingerutscht dann in den 7er Jahrgang.
Ja, okay.
Aber die Schule, der Kindergarten war erstmal auf der anderen Straßenseite, ne? Dann die Schule um die Ecke rum, ja. Konnte man also wunderbar zu Fuß. Und da bin ich dann also mit 7 eingeschult worden, 1950. Ja. Ja. Und 1954 dann aufs Gymnasium in Wiebrach. Dort hatte ich dann auch mit 9 Jahren mein Abitur gemacht, ne, und dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann, 2,5 Jahre und dann folgerichtiges Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim an der Universität. Ne. Mhm. Wobei ich gerade mal 1 Semester studiert habe und dann hat mich gnadenlos die Bundeswehr zur Wehrpflicht gezogen, ja, damals 1,5 Jahre, 18 Monate, und zwar gleich zur Marine. Wurde ausgebildet zum Funker.
Okay, das ist eine neue Geschichte, aber wir müssen nochmal zurückspringen zu deiner Schulzeit, weil was mich natürlich interessiert hätte, wenn du jetzt das erste Mal mit 4 Jahren aus dem Projektionsraum einen Film gesehen hast, wann durftest du denn das erste Mal vorne rein und auch vorne mitschauen?
Also, klar, meine Mutter und auch mein Vater waren sehr, sehr streng. Die halten sich also an das Gesetzliche gehalten, war ist übrigens eine sehr schöne und wichtige Frage, die sich dann später auch in meiner eigenen Arbeit dann fortsetzte. Mhm. Also vor 6 war keine Chance, jemals dann normal ins Kino zu kommen. Mhm. Natürlich bin ich weiterhin, auch nach diesem Erlebnis mit 4, immer wieder zu meinem Freund, dem Vorführer, auch als das Kino dann 1949 dann komplett wieder nur für die Deutschen bespielt wurde, die Franzosen dann abgezogen sind aus Biberach. Ich bin immer wieder zu meinem Freund heimlich im Vorführraum, habe versucht dort zu gucken, auch länger. Dann gab es über dem Kinosaal gab's eine Dachluke, na, eingelassen in den Bretterboden, der über dem Kinosaal war. Wenn ich den hochlupfte, konnte ich direkt auf die Bildwand schauen. Da lag ich auf dem Bauch und habe geguckt.
Was war's?
Ne, ja. Oder ich bin heimlich ins Kino rein, ja, habe mich hinter den Vorhang gestellt und durchgeblickt und so fort. Na, natürlich wurde ich da immer wieder erwischt von den Mitarbeitern des Kinos oder von meiner Mutter, na, die mich gesucht hat. Na. Das waren nie dauerhaft lange Filme, die ich dann am Stück sehen konnte, na, sondern halt zum Teil halt nur Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem. Na. Aber das hat mich weiter verfolgt. Ja. Und dann ab 6 tatsächlich gab es ja dann Filme, die auch für 6-Jährige schon zugelassen waren von der freiwilligen Selbstkontrolle, der FSK, wie zum Beispiel Bambi und Dornröschen und solche Sachen. Ja, die durfte ich dann schon anschauen. Ja, aber dann bei der weiteren Auswahl der Filme, auch während meiner Schulzeit, da wurde ich dann stark reglementiert. Ne? Und das zu meinem großen Leidwesen, denn ich musste dann von meinen Schulkameraden immer wieder hören, welche Filme sie gesehen haben, die ich noch nicht sehen durfte.
Wenn man jetzt hast du im Kino gewohnt und durftest die selber die Filme nicht schauen.
Noch mehr. Ne? Mittlerweile gehörte das Kino also nach wie vor als Erbin meiner Mutter und der Betrieb wurde geführt von meinem Vater nebenbei, neben seinem Beruf als Filmregisseur. Mhm. Wobei er oft nicht da war, wegen Filmarbeit. Mhm. Und dann hat halt ein Geschäftsführer meine Mutter unterstützt, ne? Als sie gemeinsam haben dann das Kino geführt. Ne? Also uns gehörte das Kino. Und trotzdem durfte ich weniger sehen als meistens meine ganzen Klassenkameraden in der Grundschule, wie auch später dann im Gymnasium. Es war also ein Horror, ne? Ja, und die haben natürlich gelogen, dass die Balken sich bogen. Die haben dann an der Kasse gesagt, ich bin 12 und dabei waren sie gerade 10, um in einen Film auch 12 hineinzudurfen. Ja, ne, und also.
Ja, das war für dich nicht möglich. Ich kann ihn sehen natürlich.
Ja, so ist es. Also da habe ich schon gelitten. Auf der anderen Seite waren die Mitarbeiter im Kino, waren dann schon sehr angetan, wenn ich sie bei gewissen Arbeiten unterstützt. So war ich also dann relativ schnell schon als 10-Jähriger, zum Teil schon vorher, als Chefdekorateur im Kino auserwählt worden. Ah. Er konnte die Schaukästen und die Dekorationswände im Kino dann dekorieren mit dem neuen Material, das zu den einzelnen Filmen kam, und habe mir dazu auch dann Dinge einfallen lassen. Meine Lieblingsfilme waren Western, amerikanische Western. Ah, ja. Ja. Da war ich ganz groß. Da habe ich dann zum Teil als Landkarten angebracht, neben den Filmplakaten und den Szenenfotos. Ne, um genau zu beschreiben, wo der Film gedreht wurde oder wo er spielte.
Ja.
Solche Leidenschaft, ja.
Das ist immer noch das Kino, das heute in Biberach,
das Gebäude gibt's noch, ja.
Das Gebäude gibt's
das, ja.
Also es nicht der heutige, wie heißt das Kino denn?
Jetzt heißt es Cineplex.
Cineplex.
Also zunächst mal, es war das Filmtheater, das Gebäude besteht noch. In dem ist ein großer Kinosaal, der ist jetzt integriert in einen Cineplex mit 8 Sälen, ja. Also 1941 ist dieses erste Gebäude eröffnet worden und die beiden Wohnungen, die gibt's auch noch, ne? Über dem Eingangsbereich. Ne? Dann hat mein Vater 1954 ein zweites Theater mit über 500 Plätzen, 550 Plätze genau, direkt dahinter eröffnet. Als ich aus dem Studium kam und die Betriebe übernommen habe, habe ich noch in freien Räumen zwei weitere Säle eingebaut. Dann waren es 4 und im Jahr 2004 das Ganze zu einem großen Komplex mit 8 Sälen, einem riesigen Foyer mit fast 100 Meter Länge, dann eingebaut. Ne? Und so existiert es heute noch. Ne? Ich habe dann als Erbe des Ganzen und weil ich zu der Zeit, als ich dann ins Rentenalter kam, also schon über 65 war, nicht verheiratet war, keine Kinder hatte, dann halt einfach notgedrungen für die Zukunft geschaut, dass es weitergeht und habe das Ganze verkauft. Mhm. Ja, und dann wurde es in einer Kinokette übernommen, die Kinos, die sie hatten, Traumpalast nannten. Mein Unternehmen mit den 8 Sälen hieß Sternpalast. Das hatte damit was zu tun, dass ich alle 8 Säle speziell nach Planeten und Sternen ausgestattet hatte und denen auch entsprechende Namen gegeben habe. Und warum? Weil auf dem Dach des zweiten großen Kinos, was mein Vater noch gebaut hatte, dieses hieß Urania. Urania ist die Muse der Sternkunde. Und auf diesem Kino war oben eine Sternwarte, die er früher in München betrieben hatte, neben seinem Job als Filmregisseur und Produzent.
Der war auch untriebig, der hat auch nichts zu tun.
Ja, er ist der Erfinder eines Teleskops, eines Fernrohrsystems. Er nannte Schiefspiegler, was mit der Optik was zu tun hat. Heute wird es genannt Kutterteleskop und immer noch weltweit gebaut. Mhm. Und das hat ihn dann auch berühmt gemacht. Mhm. Berühmter wie in seinem filmischen Bereich. Ja. Wobei er dann also in den letzten Jahren, die er noch als Filmregisseur tätig war, sehr viel auch in Verbindung mit seiner Astronomie brachte. Ne? Mhm. Also sein legendärster Film, der heute noch zu sehen ist auf YouTube, heißt Weltraumschiff 1 startet, beschreibt der Flug eines Weltraumschiffs zum Mond, Umrundung und Rückkehr zur Erde und das Ganze 1936. Das war also geradezu visionär, ne? Mit spektakulären Bildern, ja, als das Raumschiff über die Mondoberfläche schwebte. Im Film sieht man drunter den Mond, ne? Und der ist original nach seinen Mondaufnahmen, die mit seinem Teleskop entstanden sind, Krater für Krater nachgebildet worden. Also wenn du so willst, kannst du sagen, im Film siehst du den originalen Mond, ja, weil okay. nach den ja, seinen ja, Fotos ja. von der Mondoberfläche entstanden ist. Ne? Und insofern, also diese Verbindung zur Astronomie und er hatte dann schon eine Sternwarte in München, Pullach, ne? Während seiner filmischen Zeit in München und die hat er dann nach Biberach übernommen, auf das Kino draufgesetzt, das Urania nannte. Ne? Die steht heute noch drauf, die Sternwarte. Ne?
Und die Kinosäle heißen auch heute noch nach den
hießen bis zuletzt noch, also der erste Käufer, der es mir abgekauft hat, hat noch die Sterne dann, also Universum, Mars, ja. Venus, Jupiter, ja. Saturn und so fort, die hat er mit übernommen und jetzt hat er weiterverkauft an einen Betreiber aus Neu-Ulm, der hat dort das Dietrich Kino und der nennt es jetzt Cineplex und hat alle 8 Säle einfach durchnummeriert, mit einer Ausnahme. Den Saal 8, nämlich mein Programmkino, mein Filmkunsttheater, das in dem Objekt nach wie vor dann drin war, das hat er namentlich wieder benannt, wie es zu meiner Zeit hieß, nämlich Sternchen. Ja, und das ist eines der legendärsten Programmkinos in Deutschland gewesen. Ja, das ist aber eine andere Geschichte. Ne?
Kommen wir später noch dazu. Ja. Da haben wir noch ein paar Jahre vorher, die wir arbeiten müssen. Ja. Nämlich, du bist uns noch die Frage schuldig geblieben, welches dann nun der erste Kinofilm war, den du vorne ganz offiziell im Raum gesehen hast.
Also das kann ich nicht mehr genau sagen. Es war, es kann schon sein, dass es Bambi war oder Schneewittchen. Also es muss ein Walt Disney Film gewesen sein. Ja, was anderes hätte ich nicht sehen dürfen als Sechsjähriger nach meiner Mutter. Ja, hundertprozentig nicht. Ja. Dann später natürlich den einen oder anderen Western, also mein großer Freund Shane oder solche Sachen durch die Chausseen. Ja. Und dann wurde es natürlich immer besser. Ja. Da war kein Halten mehr. Ja. Und wie gesagt, ich habe ja mit 8, 9, 10 schon eingebracht in Tätigkeiten im Kino, ne? Und die gipfelten dann drin, dass ich das Vorführen lernte. Ich konnte perfekt vorführen mit allen, sogar dann mit 16 Millimeter, ne? Als der junge deutsche Film bei mir einzog, nach meinem Studium, ne? Fassbender-Filme, die waren zuerst in 16 Millimeter, nach dem 16er Projektor in die Loge reingestellt, dass ich den Film von Rainer zeigen konnte, ne? Händler der vier Jahreszeiten und solche Dinge, ne? Also ich konnte perfekt vorführen, ich konnte perfekt Dekoration machen und natürlich dann auch Programm, ne? Selbstverständlich, ja. Ich habe als erster dann eingeführt Filmkunsttage. Ja.
Okay, jetzt sind wir aber schon wieder ein bisschen, auch da werden wir noch zu sprechen, glaube ich, die Filmkunsttage. Lass uns nochmal zur Schulzeit gehen.
Ja, das war noch während meiner Schulzeit.
Also das war, du hast schon Programmkino
natürlich.
Da warst du noch Schüler.
Das heißt Programmkino, ne? Das waren zwei Säle, dann einmal.
Und du hast das Programm
gemacht. Das Filmtheater von meinem Großvater, dann das zweite Kino von meinem Vater. Urania hieß das, ne? Das waren zwei hintereinander liegende Gebäude, ne?
Ja.
Und da hatte ich dann schon durchgesetzt, na, da war ich schätzungsweise 14, 15. Sehen, dass wir auch schon und das war für eine Kleinstadt wie Biberach, eine Provinzstadt, sensationell. Das hat dann mein Vater mir erlaubt, ne, natürlich unter strenger Beobachtung. Ne. Zunächst hat es ihm gar nicht gefallen, weil er sagte, das bringt überhaupt nichts. Ne. Er hat natürlich auch aufs Geld achten müssen, das ist selbstverständlich. Ne. Betrieb mit den ganzen Mitarbeitern und so und solche Spinnereien. Das war am Anfang schon, obwohl er ja eigentlich selber ein ganz engagierter Filmemacher war, ne? War ihm dann schon ein bisschen suspekt, aber als Erfolg dann sich einstellte, hat er das auch zugelassen weiterhin, ja, und dann gipfelte das darin, also ich war vielleicht 15 höchstens, noch nicht 16, ne, dass die katholische Kirche auf mich zukam. Und zwar der sogenannte Jugendpfarrer, der auch einen Jugendchor leitete, Biberach hatte, hat heute noch einen Kirchenchor mit Jugendlichen, ja, ein Matthäuschor heißt er. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, Adrian, wir haben solche Probleme in der Kirche mit den Jugendlichen, wir können die nicht mehr packen, ja, die laufen uns davon und wir können nicht, du bist da so engagiert jetzt mit da und diese Donnerstage können wir da nicht mitmachen, ja. Und dann habe ich tatsächlich, das hat mein Vater dann auch genehmigt, mit der katholischen Kirche einen katholischen Jugendfilmclub gegründet. Ja, und den habe ich eingebracht, einmal im Monat in diese Donnerstag-Filmkunsttage. Ne? Wobei es dann hinterher so war, dass alle vier Donnerstage im Monat dann mit diesem Jugendclub zustande kam. Dann kam die evangelische Kirche. Können wir bitte auch mitmachen? Dann haben wir das umgebaut zu einem ökumenischen Filmclub.
Ja,
und die Auswahl machten alles Schulkameradinnen und Kameraden von mir. Also 16-jährige Buben und Mädchen vor allem. Die engagiertesten waren tatsächlich die Mädchen. Mhm. Und meine Verpflichtung an alle war, ihr müsst dann aber auch vor jedem Film, wenn ihr als Jugendclub einen Auftritt habt, müsst ihr auch eine Einführung machen, ja, und hinterher eine Diskussion. Mhm. Ja, das war die Grundbedingung. Mhm. Das wurde so gemacht. Die haben dann die Werbung dafür gemacht in der Stadt, Plakate und Handzettel und so fort. Und dann tatsächlich abwechslungsweise haben die sich dann die Einführungen gegönnt und die Diskussionen, ja. Und da waren zum Teil dann 200, 300, 400 Menschen, auch Erwachsene natürlich, ja, nicht nur Jugendliche, ne? Und das waren normale Filmkunstfilme, keine Jugendfilme, ne?
Ja. Ja. So. Aber das heißt, du bist mit 15 so langsam in das Programm hineingeglitten.
Genau.
Aber woher kanntest du denn diese ganzen Filme? Also ich meine, man muss ja auch wissen, was für Filme es gibt, welche irgendwann herauskommen als 15-Jähriger.
Es gab Filmkataloge, es gab Beschreibungen, dann selbstverständlich die Angebote der Filmverleiher jedes Jahr, die auf die Kinos zukamen, ja. Und da mein Vater sowieso schon immer ein anspruchsvolleres Programm machte und nie die seichte Welle abdeckte. Es gab ja noch ein Konkurrenzkino, ne? Das hatte auch den Namen Schmuddelkino. Da liefen dann auch später die ganzen Schulmädchenreports und diese Sachen, ja. Die haben dann auch teilweise die Aufklärungsfilme gezeigt, Oswald Kolle und diesen ganzen Schmarrn da. Ne? Ja. Und mein Vater hat schon immer da nur das Bessere rausgepickt aus dem Angebot. Ja, das konnte man eh nicht zeigen bei der zwei Seelen, ja.
Ja.
Und ich habe dann halt noch das Anspruchsvollere rausgeholt für diese Donnerstage, ne, weil es halt was Besonderes sein sollte, ne.
Hast du mit deinem Vater auch diskutiert manchmal, ob der Film jetzt ins Programm passt oder nicht? Oder hat er dir da
dein Vater mir dann freie Hand gelassen? Ja, genau. Und er war dann sowieso, hat seine Arbeit in Sachen Film beendet und dann nur noch sich seiner Astronomie, seinen Korrespondenzen, die Besuche, die aus der ganzen Welt kamen, aus USA und aus Australien und so und Konstruktionsbücher geschrieben und Berechnungen und so fort. Das war ihm lieber und war froh, dass er jemand hatte, der ihm einiges an Arbeit, was das Kino anbelangt, abgenommen hatte.
Ja.
Naja, und das Thema Donnerstag dann noch abzuschließlich kam der größte Industriearbeitgeber in Wiebrach, die Firma hieß damals Thome, heute Böhringer.
Mhm.
Ja, die hatten damals dann schon um die knapp 2000 Mitarbeiter. Heute hat die Firma Böhringer fast 8000 Mitarbeiter in dieser kleinen Stadt Wiebrach. Also wie eine Stadt.
Das ist ja eigentlich,
ja. Also die kamen auch auf mich zu. Diese Firma Torwey, die hatten ein sehr soziales, engagiertes System für ihre Mitarbeiter. Da gab es einen Fotoclub, einen Filmclub, einen Tanzclub, ein Feierabendhaus, wo sie sich abends zusammensetzen könnten und so fort und so fort. Ne? Und die kamen auch auf mich zu, ja, können wir nicht bei dem Filmclub auch mitmachen. Und so wurde dann aus dem ökumenischen Filmclub der beiden Kirchen dann ein genereller Wiebracher Filmclub, der jeden Donnerstag dann einmal in der Woche, also jeden Donnerstag dann besondere Filme angeboten hat. Darüber hinaus habe ich das Ganze ausgebaut. Es gab jeden Sommer gab es Filmkunstwochen, 4 Wochen lang, wo ich die ganzen Klassiker in Wiederaufführung einsetzte. Ja. Und irgendwann später dann sogar als Open Air einmal im Sommer. Ja. Ne? Und dann, ging das schon in meine Zeit nach dem Abitur und die Ausbildung zum Bankkaufmann hinüber. Da war ich dann.
Jetzt müssen wir ganz kurz die Daten einfügen, damit wir die nicht aus dem Blick verlieren. Dein Abitur hast du wann gemacht?
Das war 1964.
69 in Wiebrach?
Am Wieland-Gymnasium und dann 66 war ich fertig. Im 66 war ich fertig mit meiner Ausbildung zum Bankkaufmann und bin dann im November 66 in Mannheim immatrikuliert worden. Zum Studium der Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Und dann war natürlich mein Engagement zunächst in Wiebrach im Kino beendet. Dann,
hast du denn studieren wollen, um weiter auch im Kino zu bleiben? Oder war da auch der Gedanke, was ganz anderes
zu machen? Das hatte einfach damit was zu tun, dass ich eigentlich aus der kleinen Provinzstadt
ganz mal raus wollte.
Entschuldigung.
Naja, als Kinomacher schaut man ja auch in die Ferne. Man sieht ja das aufregende Leben auf der ganzen Welt.
Ja, also das Biberacher Leben war mir schon sehr, sehr konservativ, ne? Sehr eingeengt, ne? Politisch, sozial, sehr stringent, ne? Nicht so ganz mein Stil auch, ne? Ja, und man darf nicht vergessen, während meiner Gymnasiumszeit, vor allem als ich dann halt auf die Oberstufe dann so kam, war Wiebrach die Hochburg der sogenannten APO, der außer parlamentarischen Opposition, ja, APO, ne? Also die dann kurz vorm Abitur standen und dann ins Studium gingen und die halt ein anderes Gesellschaftssystem für Biberach einforderten, was sie dort nicht gefunden haben, um es ganz vorsichtig zu formulieren, ja. Ja, und das mündete dann später, also ich habe mal aus Regierungskreisen in Stuttgart gehört, dass Oberschwaben und vor allem auch Biberach ein Zentrum der Unterstützer der RAF war. Ja. Und das ist dort, wo das Konservative besonders massiv war,
ja,
ist natürlich die Opposition, die Gegenbewegung besonders stark gewesen. Ja. Das war in Oberschwaben so. Ja. Und deswegen auch in Oberschwaben war die eigentlich so mit einer der Hauptgründungsgebiete der Grünen dann später. Ne?
Mhm. Ja. Naja. Zurück. Jetzt bist du nach Mannheim. Jetzt frage ich dich, warum Mannheim, warum nicht zum Beispiel auch sowas wie Berlin oder vielleicht München als so eine Filmhochburg? Ja, also das war für dich einfach...
Das ganz einfach einen profanen Grund. Während meiner Ausbildung bei der Volksbank in Biberach zum Bankkaufmann habe ich einen Auszubildenden kennengelernt, den ich schon von der Schule kannte. Und der ist nach Mannheim ins Studium und hat mir dann vorgeschwärmt, als ich fertig war mit meiner Ausbildung, komm doch auch nach Mannheim. Ne? Und dann habe ich mich... kundigt, ne, und dann bemerkt, dass in Sachen BWL und VWL, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Mannheim führend war tatsächlich an den Universitäten Deutschland. Damals hieß es noch in Mannheim Wirtschaftshochschule. War noch keine Volluniversität. Ne? Gut, also ich verließ dann Biberach, habe meine Zelte aufgeschlagen in Mannheim und das war wirklich ein überschaubarer kleiner Kreis von Studenten. Die Hochschule hatte dort vielleicht 1500 Studentinnen und Studenten, mehr nicht. Ne? So, und im Frühjahr 67, im Februar, stand die Bundeswehr bei mir vor der Tür und sagen, sie müssen eindrücken. Das haben wie ja. Der Grund für das Ganze war, normalerweise hat man 3 Jahre Vertrag bei einer Ausbildung.
Ja.
Also Lehrvertrag.
Ja.
Und ich hatte durch das Abitur von vornherein schon eine Ermäßigung auf 2,5 Jahre.
Mhm.
Und durch besondere Verdienste an der Bank, das will ich jetzt alles nicht erklären, ja, haben die das noch weiter reduziert um 2 Monate. Und so bin ich dann einfach, ohne das Kreiswehrersatzamt zu informieren, abgeschwört nach Mannheim. Und dann haben die gesagt, lieber Herr Kutter, normalerweise könnten Sie jetzt vor dem Kadi kommen, Sie hätten uns müssen informieren,
ja,
dass Sie vorzeitig Ihre Bankausbildung abgeschlossen haben,
ja,
zum Bankkaufmann, ja, und dann hätten wir Sie gleich eingezogen.
Ja. Haben die keinen Spaß verstanden?
Nee, und dann bei dem Gespräch kamen dann interessante Sachen raus. Ich fragte, warum gleich zur Marine? Ja, also wir haben bei der Marine einen unglaublich großen Mangel im Bereich vom Meldewesen, halt so Funker und so und Sprechfunk und so fort.
Mhm.
Und da, was eigentlich keiner wusste, die Marine ein kleiner Haufen der Bundeswehr war, mit nur 25.000 Mann, komplett der NATO unterstellt ist und der gesamte Verkehr der Bundesmarine innerhalb der NATO alles in Englisch ablief, brauchten die natürlich Englisch sprechende.
Okay.
So, und deswegen, und die hatten damals einen Riesenmangel und haben natürlich überall, wo sie die Chance sahen, dann Studenten oder Schüler, die Englisch konnten, dann zur Marine gezogen. Und so war zum Beispiel schon mein ganzer Weg in der Marine vorgezeichnet. Also Grundausbildung Eckernförde, dann Vermeldeschule Flensburg, Ausbildung zum Funker und dann aufs Schiff. Ne?
Mhm.
Ja, und
das war aber nach dem ersten Semester gleich, oder? Wann hattest du dich nochmal eingeschrieben?
Also ich bin immatrikuliert worden im November in Mannheim, 66.
66.
Und im Frühjahr 67, nach Ablauf des ersten Semesters, haben die mich geholt.
Okay, genau.
1,5 Jahre und kam dann, können wir ausrechnen, wann war das? War's Ende 68 oder Anfang 69, Ende 68, ja, kam ich dann also nach 18 Monaten, also ich bin ein Jahr zur See gefahren als Funker auf verschiedenen Einheiten und als ich zurückkam, ging von Bord und eine gute Woche danach war ich schon wieder im Audimax in Mannheim gesessen.
Ja?
Ja, so schnell ging das. Ja, und habe dann weiter studiert. Ich kam praktisch frisch von einem Zerstörer, glaube ich,
okay,
vom Schiff und bin nach bin kurz nach Biberach, um meine Klamotten abzulegen, ja, meinen Seesack und so fort und dann bin ich sofort nach Mannheim und saß eine Woche später schon wieder in der Uni und dann war es mittlerweile Volluniversität geworden, okay,
ja.
Wo man dann auch andere Sparten studieren konnte.
Ist denn die 68er-Bewegung dann an dir ein bisschen vorübergegangen, weil die Bundeswehr dich da auf dem Meer rumgetrieben hat, oder?
Also die 68er ist tatsächlich, naja gut, also man hat sich ja informiert, ne, was so abging. Und die Grundzüge der 68er-Bewegung, die habe ich ja nun schon in Biberach kennengelernt, als ich noch auf dem Gymnasium
war.
Ne? Und zwar sehr heftig. Ne? Ja, das wäre eine andere Geschichte. Aber gut, bild jetzt für unsere Themen
keine Rolle.
Ja, genau. Gut,
also, wir sind im Audimax zurück.
Ja, genau. Und immerhin war dann dies dann schon die Zeit der Studentenrevolte, mehr oder weniger, die dann in die RAF dann überging. Ne? Und das war schon eine ganz besondere Sache. Ne? Eines Tages, das war dann ein Jahr später, ja, in 69 war das, ne, platzte in Mannheim an der Uni eine Bombe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Es wurde bekannt, dass der ASTA, also der Studentische Ausschuss, der eigentlich zu der Zeit an allen Universitäten in Deutschland vom SDS, Sozialistischer Deutscher Studentenbund, doktriniert war, in Mannheim selbstverständlich auch. Und der flog auf, weil die hat eins, ja, halt bei einem Banküberfall der RAF in Ludwigshafen, das ist auf der anderen Rheinseite von Mannheim, zwei Polizisten erschossen haben, ja, und geschnappt wurden. Und einer der Haupttäter, der die beiden Polizisten erschossen hat, Klaus Jünschke, wurde gefasst und der war Mitglied des ASTAs bei der Universität Mannheim. Und dann wurde aufgedeckt, dass der ASTA, der SDS-ASTA, in massivem Umfang Studentengelder des ASTA heimlich abgezweigt hat zur Finanzierung eines RAF-Stützpunkts an der Côte d'Azur. Also es gab
dann nicht mehr dran jetzt.
Ja, ja. Und Klaus Jünschke saß dann ein, ja, und wurde nach 15 Jahren begnadigt, ne, als ich losgesagt. Ne. So, und dann wurde der ASTA neu gewählt. Es gab sofort Studentenwahlen, ja. Und dann kam eine Gruppierung, die nannte sich Demokraten 70, obwohl es erst 69 war, ne? Und komplett nicht mehr SDS, ne, sondern unpolitisch eigentlich, ne? Aber als andere Personen, ja. Und dann brauchten sie auch einen ASTA-Filmreferenten, denn im Audimax wurden immer Filme gezeigt, jede Woche einmal. Ne? So, und dann kamen die natürlich auf mich zu. Ne? Jeder kannte sich, es war ja kleine Uni. Ne? Damals waren es dann vielleicht, als ich zurückkam, 2000 Studentinnen. Und haben mich gebeten, mach du das. Denn mittlerweile war ich schon in Sachen Film ziemlich engagiert. Aus zweierlei Gründen. Erstens mal musste ich natürlich ins Kino gehen, selbstverständlich. Das war für mich verpflichtend, wollte ich auch. Ich musste die Filme sehen, ja. Und
also als Zuschauer wollte es.
Ja, das ist ja. Und Mannheim war eine Hochburg des Kinos. Ja. Dabei habe ich festgestellt, dass die Gilde Deutscher Filmkunsttheater, ja, der erste große Filmkunsttheaterverband 1953 in Mannheim gegründet wurde. Unter Gründungsmitglied und Präsident, ne, und der Gilde und Inhaber aller Kinos in Mannheim, Bernhard Künzig, Chef der Gilde war, ne, und hier seine Kinos ganz besonders bespielt hat. Ne. Das wurde ihm später dann zum Verhängnis. Ne. Der hat in 7, 8 Kinos hat er mehr oder weniger nur die anspruchsvollsten Filme gezeigt, weil er leidenschaftlicher Filmliebhaber war. Und selbst bei Filmen wie zum Beispiel Die Brücke am Quai oder so, dann schon große Bedenken hatte. Ne? Es war für ihn keine Filmkünstler, was letztendlich dazu führte, dass er finanziell scheiterte und sein Nachfolger dann halt etwas kommerzieller vorging, ja. So, und also ich war permanent im Kino, wenn es möglich war, selbstverständlich.
Das war hattest das du da schon Kontakt mit der Gilde oder war das
nein, überhaupt nicht? Das hast du ich habe es dann mitgekriegt und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Eins der Gilde, es gab noch ein separates Kino, das nicht zum Künzig-Konzern und dem späteren Inhaber Spickert hieß der, dann gehörte, sondern von einer älteren Frau allein betrieben wurde. Und das Kino hieß City. Es war ein sogenanntes Abendstudio, also reines Filmkunstprogrammkino abends und tagsüber, ja, wie die Bahnhofkinos Bali mit Rundumprogramm. Also da lief ein einstündiges Programm praktisch ohne wie in einer Schleife, permanent. Man konnte reingehen und rausgehen, wie man wollte. Ne? Und das Ganze war 100 Meter vom Schloss, in der die Universität untergebracht war. Ne? Also natürlich sehr beliebt auch bei den Studenten. Ja. Dort war ich sehr viel durch das Programm. Da liefen abends die ganzen Klassiker der 30er, 40er, 50er Jahre aus Frankreich, aus USA, aus Italien und so fort. Da habe ich den Neorealismus Italiens, dann die großen Filmklassiker aus Frankreich, die Film Noir des amerikanischen Kinos kennengelernt und so fort, ne? Die ich selber in Biberach ja damals gar nicht kennen konnte. Ne? Und habe dann mich mit der Frau, sie ist Käthe Künzig, angefreundet, habt ihr auch dann mal die Kasse übernommen, ja, die saß selber in der Kasse, hab vorgeführt dort und hab sie bei der Programmauswahl beraten, ja, und solche Dinge, ne? Ja, und daneben war meine große Leidenschaft, ich habe so eine Entourage an Freunden natürlich an der Uni, Mädchen und Jungs aufgebaut, die ich für den Film begeistert habe. Ne? Und dann haben wir praktisch gesetzmäßig einen Pflicht-Kinotag einmal in der Woche eingeführt. Ne? Ich habe natürlich die Auswahl gemacht und bin dann zum Teil mit 20, 30 Studentinnen und Studenten dann im Kino eingefallen, zur Freude des Kinobetreibers natürlich. Das hat den Umsatz gesteigert. Ja, ja, werde es nie vergessen. Ja, wir haben dann tatsächlich eine ganze Reihe nur noch gekriegt mit um die 30 Studentinnen und Studenten. In der ersten Reihe, ne, war das, ansonsten war das Kino an dem Abend knallevoll. Ne. So, und wir saßen da und es war ein Klassiker. Oh Gott, nochmal, Die Clique hieß der, richtig, ja, in amerikanischer Film. Und bei jedem Aktwechsel, man hat gemerkt, wenn von einem Projekt auf den anderen die Überblendung war, hatte der Ton nicht mehr gestimmt. Das war ein uralter Film, natürlich ein Klassiker, Die Clique da. Und das war hundertprozentig eine Kopie, die aus verschiedenen Kopien zusammengesetzt wurde, wo man die besten Akte rausgeholt hat und dann zu einer relativ gut spielbaren Kopie zusammengefügt hat. Ne? So, und dann hat aber jedes Mal bei Aktwechsel der Ton nicht mehr gestimmt. Und wir saßen da vorne und auf einmal wurde es leise. Ne? Und was hat der Adrian gemacht? Er ist aufgestanden und in den Vorführungsraum. Ich wusste, wo ist da ein Vorführungsraum? In jedem Kino. Ja. Ich sofort, ne, bin da rein, habe einfach den Ton lauter gestellt. Oder ein Steuerpult, der im Kino war, ne? Egal wo, auf jeden Fall. Ne? So, und dann irgendwann, der Film war sehr lang, der ging ja mindestens 140 Minuten, ja, haben die Leute das, da waren da bestimmt 300, 400 Leute in dem Saal, ne? Das war ein Filmkunsttag auch, ne? Und dann haben die gemerkt, dass dann immer, wenn Aktwechsel war und der Ton auf einmal nicht mehr gestimmt hat, entweder zu laut oder zu leise, in der ersten Reihe einer aufgestanden ist. Und dann gleich wieder zurückkam und dann hat der Ton wieder gestimmt. Ne? Und dann wurde das dann also zum Gespött geradezu, immer bei Aktwechsel, hat dann einer von meinen begleitenden Studentinnen oder Studenten geschrien, Adrian, dann Ton. Und dann bin ich aufgesprungen und nach hinten und das Publikum hat geklatscht. Das ist so wunderbar. Ne? Ja, also so hatte ich dann.
Der geheimnisvolle Filmführer.
Und so hatte ich dann tatsächlich einen gewissen Ruf an der Universität erlangt in Sachen Film durch das City-Abendstudio und dann die Filmabende mit Studentinnen und Studenten. Und die kamen dann tatsächlich nach der neuen AStA-Wahl, als der SDS weg war, auf mich zu. Adrian, könntest du das machen? Dann sage ich, mache ich schon, ja, aber bitte nicht politisch. Ich mache das einfach ehrenamtlich für euch im Astana und habe das dann bis zum Ende meines Studiums dann weiter betrieben. Ja. Und dann habe ich mir erstmal angeschaut, die Unterlagen, ja, also dann den Ordner dann, was die gespielt haben da einmal in der Woche. Hat mich dann nicht gewundert, dass die zum Teil nur manchmal einstellige Besuchszahlen im Audimax mit 600 Plätzen.
Ach, oje, okay.
Oder das Höchste waren mal so 30 und so. Ne? Ja. Rote Fahnen wehen besser und solche Titel liefen.
Ja, gut.
Und
da war die Gesinnung, ja, das Programm.
Und dann die Schreiben, die dabei waren, noch von Klaus Jünschke drunter, wenn Jeromos mit am Schluss nicht werden siegen. Und, ja, gut, okay. Ich habe dann natürlich dafür gesorgt, dass da ein anderes Programm gezeigt wurde. Und habe dann damit nicht immer mit Pause vorgeführt wurde. Da war eine 16 mm Vorrichtung, ja. Und dann habe ich einen zweiten 16er gekauft, eine Überblendungsautomatik gebastelt und so konnte ich einen Film mit zwei 16 mm Projektoren ohne Pause vorführen.
Also das hat der Asta dann gekauft oder hast du?
Ja, deshalb habe ich über den Asta dann alles.
Also genau, okay.
Genau, und zwar durch die Einnahmen.
Okay.
Also zunächst mal, wir haben die Eintrittspreise festgelegt auf eine Mark pro Film.
Ja, ist super.
Und dann die Werbung, habe meine Entourage, die dann immer größer wurde, ne, die haben dann Werbung gemacht in der Stadt, Plakate und Handzettel und so fort, zur Freude des Kinobetreibers, mit dem ich dann später mal dann ein längeres Gespräch führen musste. Ne. Der wurde dann später tatsächlich auch mal Chef der Gilde und ich sein Nachfolger. Und wir waren gemeinsam im Vorstand des Vereins.
Ja,
das war schön.
Ja,
ja. Das ist rein zufällig. Naja, auf jeden Fall sind die Besucherzahlen sprunghaft nach oben. Mhm. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir mussten natürlich für die Filme auch eine Mindestgarantie bezahlen. Meistens war das Atlas-Film, 16 mm. Ne? Mhm. Ja, aber es kam dann einiges raus dabei. Ne? Und so konnten wir also dann letztendlich zwei neue 16er-Projektoren mit Überblendungsautomatik.
Ne? Aber hast du die selber gebastelt?
Die Überblendung, das kann man selber basteln.
Ja,
habe
okay,
ich gekriegt. Ne?
Ja,
dann sogar dann, wir haben auch CinemaScope, also Breitleinwandfilme gezeigt, haben wir entsprechende neue Objektive gekauft. Ne? Und dann, der Ton war grauenhaft. Diese Tonanlage, es war eine Röhrentonanlage für die Mikroanlage im Audimax. Ne?
Aha,
ja. Ja, und den Professor hast du ja fast nie verstanden.
Ja, die
Vorlesung, es war eine Katastrophe. Und dann haben wir eine neue Verstärkeranlage uns sogar erlauben können von dem Geld, das wir eingenommen haben. Ja. Und ich erinnere mich noch an den Tag, es war eine VWL, war das, genau, eine VWL-Vorlesung, ne, und der Professor, ne, König hieß der, der stand dann ans Mikrofon und hat angefangen zu sprechen und auch nicht fast umgefallen vor Schrecken, weil auf einmal ein genialer Sound im Raum war. Ja, dank, also wir haben praktisch für die Universität eine neue Tonanlage eingebaut in diesem Audimax. Also das wurde so populär und ich habe natürlich dann wirklich auch, da lief dann Tanz der Vampire und dann mal Western und dann halt auch mal wieder was Anspruchsvolles, egal wie. Die Studentinnen und Studenten kamen in Scharen, ja. Und das hat sich dann rumgesprochen. Am Schluss kamen sie bis von Heidelberg, von Darmstadt, von Karlsruhe, sogar manchmal von Frankfurt, von den Unis, für eine Mark. Ja. Und die beiden Vorstellungen waren um 18 Uhr und um 21 Uhr rammelvoll. Wirklich ein Riesenerfolg. Und das machte ich dann eben meiner Kinotätigkeit dort bis zum Ende. Ne? Und tja.
Wie war das? War das so, dass du im Studium wieder die Leidenschaft gewonnen hast oder und du dann danach wieder zum Kino zurück bist oder hat es dich eigentlich nie wirklich losgelassen?
Also losgelassen hat es mich nie, ganz bestimmt nicht.
Sonst aber auf dem Kriegsschiff konntest du es ja wahrscheinlich, hast du es vermisst da?
Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ne? Ich bin ab und zu mal, wenn wir dann an einem Wochenende tatsächlich nicht auf See waren, sondern im Hafen, ja, wir hatten da so Bootsstuben, ja, natürlich, ne, und mussten nicht auf dem Schiff übernachten, ja, aber da bin ich schon auch mal, aber ganz selten mal ins Kino gegangen, ja, in Flensburg, ja, und in Kiel und dann auch mal in Bremen, ja, aber gut, wo wir halt dann
dort. Klar, ja.
Aber ich hatte keine Idee, dass es jemals dann zu so einer, zu meinem Lebensberuf geworden wäre. Ne? Ja. Nun kam aber dann Folgendes. In den letzten 2 Jahren meines Studiums, das genau 4 Jahre ging, 8 Semester Regelstudiumszeit für BWL, war mein Vater schon so krank geworden, dass ich tatsächlich mich sehr um die beiden Kinos zu Hause bemühen musste. Ne? Und das ging natürlich nur dadurch, dass ich in den Semesterferien, ja, zwischen den einzelnen Semestern, dann immer ein paar Wochen zu Hause war und da wirklich dann groß, ich habe da die Buchhaltung gemacht, das war noch handschriftlich, doppelte Buchhaltung mit den Journals. Ne? Ich habe die ganzen finanziellen Dinge gemacht, ne? Ich habe Programmarbeit vorbereitet, Verträge gemacht mit den Verleihern, die dann nach Biberach kamen und so. Ne? Und das gipfelte dann darin, dass ich dann später, als es gar nicht mehr anders möglich war, dann tatsächlich von Mannheim aus vieles telefonisch dann auch machte. Also die ganze Programmarbeit konnte ich telefonisch von Mannheim aus machen. Ja. Und bin einen Tag jede Woche, das war in den letzten 2 Semestern, jede Woche einen Tag in Biberach gewesen. Und zwar dank einer genialen Bahnverbindung. Das gab es tatsächlich mal in Deutschland. Genial. Also das war der sogenannte Vorarlberg-Express, hieß der.
Ja.
Und der startete in Mannheim. Also er kam von irgendwie vom Norden her. Und in Mannheim hat er dann Station gemacht und da stieg ich ein. Und zwar war das so um nach Mitternacht irgendwann. Ja. Immer an einem Mittwoch und war Punkt 6 Uhr morgens in Biberach. Und der fuhr von Biberach dann weiter, also Stuttgart, Ulm, Biberach und dann bis nach Innsbruck. Mhm. Übrigens heute der gleiche Zug, das ist jetzt aber eine ICE.
aber nicht so pünktlich.
Vielleicht. Okay. Und da war ich um Punkt 6 Uhr in Biberach, konnte den ganzen Tag arbeiten. Ja, und der Gegenzug ging Punkt Mitternacht in Biberach Richtung Norden. Ja. Und so hatte ich einen ganzen Arbeitstag in Biberach, wo ich alles erledigen konnte. Ja. Löhne, Gehälter, Programmarbeit und mich um alles kümmern, mit meinen Mitarbeitern sprechen und so fort und so fort. War dann am frühen Morgen wieder in Mannheim und dann praktisch am Donnerstag früh konnte ich schon wieder an der Uni sein. Ja. Und habe dadurch nur einen einzigen Tag verloren. Ja. Und habe das so eingeteilt, dass es dann als problemlos ging und habe dann trotzdem mein Examen gut geschafft, ne? Nach 8 Semestern. Ja.
Das war 1975?
Nein, 1973 im Februar war ich dann fertig. Da bin ich von Mannheim dann zurück nach Biberach. Dann war es schon längst klar, da ich die ganze Arbeit ja gemacht habe. Ne? Mein Vater hat dann mir gesagt, Adrian, dein Bruder kannst du nicht, deine Schwester auch nicht. Ich hatte dann eine jüngere Schwester. Also das ist familienverpflichtend. Ohne dich geht hier alles kaputt. Du musst, ne? Obwohl ich eigentlich nicht nach, klar, gegen das Kino hatte ich ja nichts, ne?
Aber Biberach. So, ja. Jetzt haben wir eine Stunde schon gesprochen. Du bist gerade mit dem Studium fertig. Ich würde an dieser Stelle eine kurze Pause machen und dass wir dann, wie du im Biberacher Kino neu durchgestartet bist, in der nächsten Ausgabe berichten. Also vielen Dank für heute und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Episode geht's weiter.
Dankeschön fürs Zuhören.
Das war Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.